Vermutlich könnt ihr euch noch irgendwie daran erinnern, an euer letztes Mal, wo ihr euch so richtig genüsslich auf ein gutes Essen gefreut habt. Schon mit der Vorstellung, ich freue mich drauf. Also mal alle falsche Bescheidenheit beiseite legen, dann fällt euch sicherlich irgendein Ereignis ein. Vielleicht war es irgendwie eine Geburtstagsfeier, ein Hochzeitsbuffet, wo die Torten- und Kuchenauswahl einfach nur grandios war. Vielleicht auch einfach nur nach einem harten Arbeitstag, wo ihr euch auf das lang ersehnte Abendessen freut, schon ein bisschen ausgehungert und den leckeren Braten schon riecht. Für die Jüngeren sind es vielleicht auch am Gemeindepicknick immer wieder diese leckeren Pommes und Würstchen, die schon mit Garantie serviert werden an diesen Sonntagen. Egal, was uns auch immer einfällt, in solchen Momenten ist Genuss garantiert. Und wir freuen uns einfach nur daran, dass wir solche Gaumenfreuden genießen dürfen. Interessanterweise bringen wir dieses Thema Genuss vielleicht eher selten mit Gott und seinem Wort in Verbindung. Denn genießen oder sogar begierig auf etwas warten oder sich freuen, sind eigentlich Dinge, zu denen uns die Bibel auch nicht allzu häufig auffordert. Aber heute tut sie es dennoch. Und zwar in einem ganz bestimmten Zusammenhang und zu einer ganz bestimmten Speise hin. Wir lesen dazu aus 1. Petrus 2 die ersten drei Verse. Da heißt es: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und jetzt kommt es: Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Petrus fordert hier uns also zu einem ganz besonderen Genuss auf. Seid begierig nach dem Wort Gottes. Schmeckt die Güte des Herrn. Diese Aufforderung hängt für Petrus hier ganz eng zusammen mit den Dingen, die er schon im ganzen ersten Kapitel zusammengefasst hat. Für Petrus war dort ganz selbstverständlich, dass ein Christ eben nicht das tut, was ihm gefällt, sondern er tut, was Gott gefällt, was er von uns möchte. Und dazu hat er sehr viel geschrieben im ersten Kapitel. Nämlich dazu gehört unter anderem, dass ein Christ gerne Gott und seinen Geboten gehorcht. Vers 14. Dass ein Christ gerne ein Leben in Gottesfurcht führt. Vers 17. Dass er sich von der Welt unterscheiden soll, von den weltlichen Begierden. Dass ein Christ sich mit ungeheuchelter Bruderliebe auszeichnen soll und seine Hoffnung ganz auf die Gnade setzen soll, die Jesus uns schenkt. All das wird zu Beginn in diesem Kapitel hier quasi vorausgesetzt. Und bevor Petrus ab Vers 4, also ab dem nächsten Mal, nochmal ein neues Thema aufgreift, bündelt er hier nochmal so ein bisschen seine Gedanken und nennt zwei Dinge, fasst es zusammen in zwei Dingen, die es zu beachten gibt, auf dem Weg zu geistlichem Wachstum. So habe ich auch das Thema heute genannt, der Weg zu geistlichem Wachstum. Und vielleicht könnte man es vereinfacht sagen, Vers 1 sagt uns das Böse, das raus muss, Vers 2 sagt uns das Gute, das hinein muss in unser Leben. Das ist quasi auch die Gliederung für heute Morgen. Wir starten mal mit dem Guten, das rein soll in unser Leben, also mit dem Vers 2. Gottes Wort sollen wir begierig aufsaugen. Sprachlich gesehen dreht sich in diesem Vers alles um genau dieses Wort. Seid begierig. Diese Aufforderung erscheint uns zunächst vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, denn im Normalfall werden wir eher aufgerufen, selbst beherrscht, diszipliniert zu sein. Das Gegenteil von gierig. Und wir wissen auch, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass falsche Gier durchaus uns ins Unglück stürzt. Wir müssen nur die Geschichte von Achan anschauen oder auch vom reichen Kornbauern lesen. Und dann wird schnell klar, wenn wir uns mit Gier auf die irdischen Dinge hinaus begeben, dann führt es unser Leben nicht nur weg von Gott, sondern letztlich immer in unser eigenes Unglück hinein. Davon möchte uns Gott natürlich bewahren, vor einer falschen Gier. Aber heute werden wir aufgefordert zu etwas anderem. Wir sollen als Gläubige uns begierig danach ausstrecken, wie es in Vers 2 heißt, seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwächst. Vielleicht kommt uns hier bei diesem Bild, das Petrus hier benutzt, auch Paulus aus 1. Korinther 3 in den Sinn, wo er auch davon spricht, wo er die Korinther als Säuglinge bezeichnet und auch von Milch spricht. 1. Korinther 3, Vers 1, da heißt es, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Bei genauem Hinsehen merken wir jedoch, dass trotz ähnlicher Begrifflichkeit von unterschiedlichen Dingen die Rede ist. Bei den Korinthern war nämlich das Problem, dass ihr geistliches Wachstum behindert wurde, unterbrochen worden war. Sie entwickelten sich nicht mehr weiter, wie sie es eigentlich hätten sollen. Sie blieben geistliche Säuglinge. Es hat kein Wachstum stattgefunden. Und die Bedeutung in diesem Text geht aber in eine andere Richtung. Hier werden wir als Gläubige nämlich aufgefordert, zu allen Zeiten wie neugeborene Kinder uns nach dem auszustrecken, was unserem geistlichen Leben Wachstum verleiht. Nämlich, wir sollen die reine Milch des Wortes Gottes in uns aufsaugen. Petrus hat ja schon ein paar Verse vorher erklärt, genau durch dieses lebendige Wort Gottes, das völlig unvergänglich ist, das zeigt ein paar Bilder hier auf, genau dadurch werden wir zunächst wiedergeboren. Das war der Startschuss für das neue Leben mit Gott. Aber er sagt, dasselbe Wort hat nun auch die Kraft, unser Leben die Nahrung zu geben, die wir brauchen. Vermutlich sitzen hier nicht wenige Eltern, die Kinder haben, auch wenn sie schon ein bisschen größer sind mittlerweile. Vermutlich habt ihr dieselbe Erfahrung gemacht, wie wir auch. Ein kleines Baby, das Durst hat, das schreit so lange, bis es gestillt wird. Denn es will seine Milch. Könnt sicher mal die Jolene fragen. Sie hat hier ganz aktuell Erfahrung damit. Ein neugeborenes Kind, das Hunger hat, das bringt uns bei, was es heißt, gierig zu sein, mehr zu wollen, das haben zu wollen, was es gerade braucht. So ein kleiner Wurm kann nämlich sehr gierig sein. Und wenn er Hunger hat, dann kannst du dich gerne daneben setzen und ihm eine Geschichte vorlesen, ihm ein Bilderbuch zeigen, ihm sagen, dass es gerade 2 Uhr nachts ist und dass du deine Ruhe haben willst. Es interessiert ihn überhaupt nicht. Wenn es Hunger hat, dann hat es eines, dann möchte es eines haben und das ist die Milch. Die Milch, die seinen Hunger stillt. Der Kleine will, was ihm schmeckt. Und genau in diesem Sinne sollen, glaube ich, auch wir Gläubige begierig sein. Wonach? Eben nach dem, was ein Christ braucht für sein Wachstum. Nach dieser unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Das ist genau die ideale Nahrung, die wir brauchen, um voranzukommen. Für das Baby ist die Milch, Essen und Trinken und alles miteinander zugleich, alle seine Bedürfnisse werden dadurch gestillt. Und genauso gibt uns Gottes Wort auch alles, was wir für unser Leben brauchen. Ganz egal, was um uns herum für Coronavirus oder andere Dinge schwirren, in erster Linie werden wir hier an dieser Quelle satt, die nie versiegt, die nie versagt, die nie enttäuscht. Und wenn wir uns davon immer wieder füllen lassen, dann wird genau das geschehen, wozu wir Gläubige ja berufen sind. Und was Petrus hier in Vers 2b sagt, damit ihr durch diese Milch heranwachst. Gottes großes Ziel mit uns ist immer Wachstum. So wie wir Eltern es uns ja auch wünschen, dass unsere Kinder wachsen, gedeihen. Wir möchten, dass sie dazulernen, dass sie größer werden, dass sie reif für das Leben werden. Und genauso möchte es doch auch Gott mit seinen Kindern machen. Er möchte, dass wir vorankommen. Christsein ist auf Wachstum angelegt. Da müssen wir auch nur zum Fenster hinausschauen, jetzt wo die Frühlingssonne schon so manches erwärmt. Bei Gott ist grundsätzlich alles auf Wachstum angelegt. Es ist so toll, wenn jetzt die Bäume wieder anfangen zu blühen, wenn die Osterglocken überall wieder ihr schönes Gelb leuchten lassen. Hier ist alles auf Wachstum angelegt. Und wenn mein Apfelbaum im Garten plötzlich nicht mehr wächst und keine Frucht mehr bringt, dann ist irgendwas faul. Dann muss ich irgendwo nachschauen, wo der Wurm drin sitzt. Und genau das Gleiche gilt auch bei meinen Kindern. Wenn sie aufhören würden zu wachsen, dann wäre etwas nicht mehr in Ordnung. Dann müsste ich immer ein bisschen näher hinschauen, vielleicht sogar einen Arzt konsultieren und prüfen, wo liegt das Problem, dass mein Kind nicht mehr wächst. Kinder sind auf Wachstum ausgelegt. Gottes Kinder auch. Gott möchte seine Kinder auch wachsen sehen. Nur das Spannende dabei ist, für diesen großen Wachstumsprozess Gottes mit seinen Kindern hat er sich nun etwas ganz Besonderes ausgedacht. Eine Wachstumswerkstatt auf dieser Erde. Wie heißt die? Irgendwo habe ich es ganz schwach gehört. Gemeinde, ganz klar. Gemeinde ist die Wachstumswerkstatt Gottes für unser Leben. Und damit ist nicht zuerst eine Institution gemeint oder irgendwie ein schönes Kirchengebäude oder ein Gemeindeverband, sondern ein lebendiger Organismus, bestehend aus vielen einzelnen Gliedern, so wie hier jetzt auch in den Reihen sitzt, die gemeinsam dem einen dienen, ihn anbeten, der für sie sogar bereit war, sein eigenes Leben zu lassen. Davon sprach Petrus auch schon ein paar Verse weiter vorne, in Verse 19 und 20, wir hatten es uns angeschaut. Jesus hat für seine Erlösten alles gegeben. Er hat sie losgekauft mit seinem eigenen Blut. Warum? Damit wir rauskommen aus der Verlorenheit und teilhaben können an diesem neuen Leben, das er in uns schenken möchte. Dieses neue Leben, das uns aufblühen lassen soll, wo Wachstum ihm entgegen passieren soll. Und weil Wachstum unter Menschen eben nicht alleine passiert, nicht irgendwo separat, hat Gott sich Gemeinde ausgedacht, wo wir gemeinschaftlich wachsen dürfen. Gemeinde ist Gottes Heiligungswerkstatt für uns Menschen. Es ist Gottes großes Trainingsprogramm auf dem Weg zum Himmel. Und es gibt nichts Vergleichbares auf diesem Planeten. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns immer wieder die Frage stellen, nehme ich persönlich aktiv an diesem Trainingsprogramm Gottes teil? Wo und wie investiere ich denn in mein geistliches Wachstum, um Jesus ähnlicher zu werden? Wir investieren doch so viel Zeit und Kraft und Energie in alle möglichen Dinge die ganze Woche über. Was ist es uns wert, dass wir geistlich nicht stehen bleiben? Dass wir geistlich weiterkommen. Und welche Möglichkeiten nutzen wir dementsprechend auch, dass Gott mich immer mehr zum Blühen bringen kann? Zunächst gibt es ja hier in der Gemeinde Holé ganz viele Gelegenheiten dazu. Die Gebetsstunde zum Beispiel will uns helfen, immer mehr in diese Abhängigkeit von Gott zu kommen, damit wir merken, wir brauchen ihn in allem und ganz besonders für uns als Gemeinde. In unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Miteinander wird sich nichts bewegen, wenn wir Gott nicht um Hilfe anflehen. Oder die Gebetsstunde, die Bibelstunde, sie dient dazu, dass wir Gott und sein Wort in der Tiefe immer besser kennenlernen, dass wir die großen Zusammenhänge der Bibel immer mehr verstehen, dass wir über Gottes Eigenschaften immer wieder neu ins Staunen kommen und erfahren, wie haben denn die Apostel das umgesetzt, was wir heute in unserem Leben auch tun sollen. Aber wir wollen natürlich nicht nur im Gebet und in der Lehre wachsen, wir wollen auch in der Gemeinschaft wachsen. Deshalb gibt es auch darin Angebote, wo wir einander begegnen können, Fragen loswerden dürfen, Lasten gemeinsam tragen können, wo wir unser Leben teilen können. Deshalb gibt es Hauskreise, Bibelgesprächskreise, auch das Gemeindepicknick, das Frauenfrühstück, das hoffentlich nur verschoben wird und manches mehr, das dient genau diesem großen Zweck. Gemeinsam voranzukommen mit Jesus. Und ich hoffe, deshalb sitzt ihr auch heute Morgen in diesem Gottesdienst. Nicht nur, weil es eine schöne Tradition ist, weil es Gewohnheit ist, sondern weil ihr dieses große Ziel vor Augen habt. Ich will vorankommen in meinem Leben mit Jesus. Und dazu ist es gut, auch immer wieder unser Herz am Sonntagmorgen ganz auf Empfang zu stellen. Jeder von uns entscheidet ja selbst, mit welcher Motivation gehe ich denn in den Gottesdienst hinein. Vielleicht hast du schon heute Morgen für dich gebetet, Herr, lass mich auch heute Morgen deine Stimme hören. Zeig mir, was willst du in mir verändern? Sprich du durch dein Wort zu mir. So oder auch ähnlich könnten wir jeden Sonntag uns auf den Gottesdienst vorbereiten, damit wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben, dass er wirken kann und Veränderung schenken kann. In unserer Zeit gibt es natürlich über die Gemeinde hinaus noch viel weiteres Programm, viele weitere Möglichkeiten zum Wachstum, Seminare, Bücher, Freizeiten, Schulungen, Predigten im Internet, Zeitschriften, Fernsehpredigten und so weiter. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier eines immer wieder bedenken, trotz der vielen Möglichkeiten, auch der vielen medialen Angebote heutzutage, ist und bleibt die Gemeinde vor Ort Gottes erste Adresse für geistliches Wachstum. Das heißt konkret, alle externen Angebote sollen höchstens ein Zusatz, ein Add-on sein zu dem, was wir hier in der Gemeinde lernen dürfen. Gemeinde ist nämlich keine Ergänzung zu meinem christlichen Wellnessprogramm, das ich mir irgendwo zusammenstelle und halt die Gemeinde auch noch ein bisschen nebenher brauche. Ich beobachte das nämlich mit Sorge in unserer Zeit, dass sich immer mehr Christen das herausnehmen, so ihr eigenes frommes Christsein und Wunschprogramm zusammenstellen und die Gemeinde nur noch ein bisschen ein Zusatz nebenher ist. So ein bisschen frei nach dem Motto, warum bitte schön soll ich mich mit so vielen unterschiedlichen Leuten umgeben, vielleicht sogar rumärgern, wenn ich mir mein Lieblingsprogramm viel einfacher holen kann, viel einfacher zusammenbauen kann. Und ich glaube, das ist ein giftiges Gedankengut, das hier herumschwirrt, dass Gemeinde etwas Individuelles sei, das ich auch wunderbar zu Hause ganz für mich erleben könnte. Weil es schwächt die Gemeinde Gottes ganz empfindlich von innen heraus. Wir verlieren dadurch immer mehr die wahre Identität, die Gott für seine Gemeinde vorgesehen hat. Denn aus seiner Sicht wachsen wir nirgends so gut wie in der Gemeinschaft der Heiligen. Hier hat Gott mich hingepflanzt, mir noch andere Gläubige zur Seite gestellt und in diesem Miteinander dürfen und sollen wir gemeinsam uns helfen auf dem Weg mit Jesus. Hier dürfen wir einander lieben und achten, einander ermutigen und ermahnen, füreinander sorgen, einander vergeben, eine Art Premium-Wachstumszone für Gläubige. Ich glaube, wir verlieren das auch immer wieder gerne aus dem Auge, wie sehr wir einander brauchen in der Nachfolge Jesu. Schließlich sind wir alle von demselben Herrn gerettet worden, auf derselben Grundlage der Gnade. Es ist keiner besser wie der andere, keiner höher wie der andere. Wir alle sind miteinander abhängig von diesem großen, liebevollen Herrn. Er ist es, der uns sowohl zusammenbringt, als auch zusammen erhält. Und deshalb ist auch das, was uns als Gemeinde verbindet, nicht in erster Linie eine Art Hobby am Sonntagmorgen, weil wir eben nichts Besseres zu tun haben und ein bisschen Abwechslung brauchen oder weil wir nette Leute zum Reden brauchen. Alles schöne Dinge. Die Hauptsache bringt Petrus eben hier in Vers 2 zum Ausdruck. Seid begierig. Wonach? Nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Dieses Wort Gottes muss unsere Lieblingsspeise werden immer mehr. Davon sollten wir nie genug kriegen. Und deshalb nimmt die Predigt auch in jedem Gottesdienst den Großteil der Zeit ein. Und wenn wir morgen nach Hause kommen, dann speisen wir eben nicht mehr in der Gemeinde, sondern zu Hause sind wir wieder am Wort Gottes am Montag, am Dienstag und die ganze Woche hindurch. Warum? Damit unsere Seele eben nicht verhungert, nicht verdurstet. Als unsere Kinder noch gestillt werden, da haben sie sich eben nicht damit zufrieden gegeben, alle paar Tage oder mal einmal in der Woche einen kräftigen Schluck zu nehmen und dann war es das wieder. Nein, das hat nicht funktioniert. Sie wollten ständig, dauerhaft diese Milch haben. Und ich glaube, in gleicher Weise brauchen wir diese Milch des Wortes Gottes eben auch in ausreichender Menge regelmäßig, damit wir nicht an geistlicher Unterernährung zu leiden haben. Leider stelle ich auch fest, wie wir sehr gerne auch mit sogenannten Babymilchersatzprodukten dieser Welt liebäugeln. Was gibt es da nicht alles an Ersatzprodukten? Wir sind begierig nach allem Möglichen. Wo investieren wir uns nicht mit unserer Zeit, mit unserer Kraft, mit unserem Geld? Und müssen doch immer wieder enttäuscht feststellen, nein, es ist nicht meine Arbeit, die mich wirklich ausfüllt. Nicht meine Karrierebemühungen, auch nicht meine Hobbys, mein Sport können mich wirklich zufriedenstellen. Selbst die besten Freunde werden mich irgendwann enttäuschen. Und sogar der allerengste Kreis meiner Familie, auch er kann mir nicht Dauerhaftes geben, wonach meine Seele hungert. Schon Augustinus sagte deshalb den bekannten Satz, unruhig ist unser Herz, bis es zur Ruhe kommt in dir. Darüber war sich auch der Psalmschreiber von Psalm 42 im Klaren, wenn er in Vers 2 und 3 sagt, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott. Auch hier kommt dieses Begierigsein wieder zum Ausdruck. Nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen? Vor Gottes Angesicht erscheinen. Er kann es kaum erwarten, in diese Gegenwart zu kommen und von ihm zu lernen. Und hier können wir uns vielleicht auch selber diese Frage stellen, was hindert uns, immer wieder vor Gottes Angesicht zu erscheinen, unsere Seele bei ihm erquicken zu lassen? Hat sich womöglich irgendetwas zwischen uns und Gott gestellt? dass wir so oft die Freude auch an ihm und seinem Wort verlieren. Petrus ist ein absoluter Realist. Er weiß, wie schnell die Sünde unser geistliches Leben lahmlegen will. Und deshalb betont er in Vers 1, und damit kommen wir zum zweiten Punkt, das Böse muss raus, ein ganzes Sammelsurium an dem, was wir ablegen sollen. Er sagt dort, so legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Für Petrus ist es selbstverständlich, ich kann nicht begierig sein nach geistlichem Wachstum und gleichzeitig Sünde in meinem Leben zulassen. Das passt nicht zusammen im Prozess der Heiligung, in den jeder Gläubige bei seiner Bekehrung eintritt. Da muss ich immer und immer wieder das Böse ablegen und mich reinigen lassen. Und Petrus nennt uns in diesem kleinen, kurzen Vers gleich 5 konkrete Bereiche, wo dieses Böse raus muss. Das erste ist, die Bosheit sollen wir ablegen. Das heißt, wir tun anderen Menschen nichts Böses. Wir schlagen sie nicht, wir mobben sie nicht, wir beklauen sie nicht, wir nehmen ihnen nicht den Ehepartner weg oder den Job. Wir tun vielmehr das Gute. Das zweite ist, Betrug ablegen. Was heißt das? Das heißt, wir legen andere nicht rein. Wir betrügen nicht bei Prüfungen, Klassenarbeiten oder Steuererklärungen. Wir geben zu viel bezahltes Wechselgeld an der Kasse wieder zurück. Wir sind im Geschäftsleben absolut ehrlich und wahrhaftig. Und auch dann, wenn es mal zu meinem Nachteil sein sollte. Kein Betrug. Als drittes nennt er hier keine Heuchelei. Das heißt, wir spielen einander nichts vor. Wir geben uns so, wie wir sind. Wir können zu uns stehen, auch wenn wir Fehler machen. Und hoffentlich kann man sich auf unser Wort verlassen, damit unsere Worte und unsere Taten stets übereinstimmen. Das vierte ist kein Neid. Das heißt, wir sind nicht neidisch auf das, was ein anderer, unser Nachbar, unser Freund oder wer auch immer hat. Und am besten denken wir schon gar nicht dauernd darüber nach, wie wir es ihm wegnehmen könnten oder auch irgendwie uns besorgen könnten. Wir lassen unsere Gedanken eben nicht ständig um die Dinge kreisen, die wir nicht haben, die uns fehlen, die wir gerne hätten. Und das fünfte, was er hier nennt, ist diese üble Nachrede, die Verleumdungen, die wir ablegen sollen. Das heißt, wir lästern nicht hinter dem Rücken von anderen Menschen. Wir seufzen nicht über sie, wir machen sie nicht schlecht und verbreiten auch keinen Tratsch oder Klatsch über andere. Wir tarnen es bitte auch nicht als Gebetsanliegen, was uns am anderen stört. Lass uns dafür beten. Es klingt so fromm und ist doch oft eher Nachrede oder Heuchelei. Ein befreundeter Pastor hat es mal so schön als gesagt, das beste Mittel gegen hintenrum reden ist vornherum reden. Klingt da nicht ganz einfach. Das beste Mittel gegen hintenrum reden ist vornherum reden. Direkt mit dem, den es betrifft. Und ich glaube, es ist so wichtig, wenn wir mit einem dieser 5 genannten Punkte, die Petrus hier aufzählt, irgendein Problem haben, dann gilt es, dieses Problem anzupacken und zu ändern. Das ist ja ganz grundsätzlich in unserem Leben wichtig, dass wenn wir merken, dass Sünde irgendwo da ist, dass wir es angehen. So wie uns Sprüche 28, Vers 13 sehr deutlich dazu ermutigt. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Ich glaube, das ist ein biblisches, wichtiges Prinzip. Wenn Sünde erkannt wird, dann bekenne sie und lasse sie. Zusammengefasst könnte man sagen, diese drei Verse hier in 1. Petrus 2 zeigen uns eben in Kurzform, wie geistliches Leben funktioniert. Einerseits muss das Böse abgelegt, raus aus unserem Leben, und andererseits sollen wir das Wort Gottes begierig wie ein Baby die Milch in uns aufsaugen. Petrus sagt dann noch weiter in Vers 3, eigentlich sollte das ganz logisch sein, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Denn genau das ist ja der Motor hinter dem Wunsch, anders zu werden und zu wachsen. Wir kennen einen Gott, wir kennen unseren Gott als einen Gott voller Liebe, voller Güte und voller Barmherzigkeit. Dieses Wissen möchte mich antreiben, wenn es ums Thema Heiligung geht. Und immer dann, wenn es uns mal wieder schwerfällt, in der Bibel zu lesen, wenn wir Mühe haben, uns an den Geschwistern zu freuen, wenn das Gebet für uns zur Last wird, wenn die Lieder, die wir singen, vielleicht schon lange nicht mehr unser Herz erreichen, dann haben wir hier den Hebel in der Hand, das zu ändern. Denn wenn uns Gottes Anspruch auf Heiligung zu viel wird, dann brauchen wir wahrscheinlich nicht noch mehr Disziplin. Dann brauchen wir auch keinen neuen Bibelleseplan. Auch nicht noch ein Vorbild aus der Kirchengeschichte, das uns vielleicht wieder frustriert, weil es so wahnsinnig heilig gelebt hat. Was wir dann brauchen, ist die Beantwortung der folgenden Frage: Warum schmeckt mir Gottes Güte nicht? Warum schmeckt mir nicht, was er gibt? Denn ich will ihm doch nur dann nahe sein, von ihm lernen und seinen Willen tun, wenn ich wirklich geschmeckt habe, wie freundlich der Herr ist. Ich will nur dann mehr von Gott, wenn mir eben schmeckt, was ich bekomme. Dieses Schmecken ist eine ganz wichtige Motivation, damit wir uns immer mehr von dieser unverfälschten Milch des Wortes Gottes ernähren uns und uns danach sehnen. So wie ich mich eben gerne am Hochzeitsbuffet an den Torten und Kuchen bediene, weil es mir schmeckt. Auch die Pommes und die Würstchen am Picknick, die esse ich doch deshalb so gerne, weil ich sie gern habe, weil sie mir schmecken. Ein Christ ist also jemand, der geschmeckt hat, dass der Herr freundlich ist. Das Schöne ist, wir haben es vorher schon im Psalm 34 gehört, David im Alten Testament, er kannte diesen Genuss auch schon, wenn er sagt, schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Nicht nur sehen, sondern auch schmecken. Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Ich glaube, wir sollten aufpassen, dass wir Gott nicht als einen Gegenstand sehen, über den man einfach nur nachdenkt und theologisch-intellektuelle Überlegungen anstellt. Gott will genossen werden. Wir sollen uns über ihn freuen. Er soll unsere absolute Lieblingsspeise werden. Ich möchte euch einladen, bevor ich mit dem Gebet abschließe, noch zu einer kurzen Zeit der Stille, wo ihr nochmal drüber nachdenken dürft, über das Gehörte, vielleicht auch über zwei Fragen noch besonders. Erstens, habe ich bisher nur intellektuell verstanden, dass der Herr es gut mit mir meint, oder habe ich es tatsächlich schon geschmeckt und gekostet, wie gütig der Herr ist? Und das Zweite, ist die Güte Gottes eine Wahrheit, die ich nur glaube, oder ist es ein Festmahl, das ich täglich neu genieße. Herr Jesus, dein lebendiges Wort ist die Quelle für unser ganzes Leben. Es steckt alles da drin, was wir für unser geistliches Leben brauchen und noch viel mehr. Danke, Herr Jesus, dass wir daraus schöpfen dürfen, jeden Tag neu, in der Gemeinschaft, aber auch alleine. Danke, dass wir es haben dürfen, dass wir es lesen dürfen in Freiheit, dass wir es in unserer Sprache haben, dass wir darin forschen dürfen. Du versprichst uns so viel Segen dafür. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass wir das auch immer wieder erfahren und erleben, was für eine Freude es ist, darin zu Hause zu sein, dass wir uns begierig danach ausstrecken, dass wir es nicht nur lesen und in unserem Kopf verstehen, sondern dass wir es auch wirklich schmecken, dass es zu unserer Lieblingsspeise werden darf, in deinem Wort zu forschen, Gemeinschaft mit dir zu haben. Danke, Herr Jesus, dass du uns auch hilfst, mit Sünde in unserem Leben immer wieder klar Schiff zu machen, dass wir bei dir aufräumen, dass wir Dinge bekennen und lassen und um Vergebung bitten. Danke, dass bei dir viel Vergebung ist und dass wir immer wieder neu durchstarten dürfen. Danke, dass du so ein gnädiger, liebevoller Gott bist, der wirklich erfahrbar ist, der wirklich erlebbar ist an jedem neuen Tag. Und das wünschen wir uns auch für die neue Woche, für die nächsten Tage, für alles, was kommt, auch in aller Unsicherheit, die in unserer Gesellschaft momentan da ist, wegen Krankheiten und anderen Dingen. Danke, dass du aber darüber stehst. Lass uns an dir festhalten und in deinem Wort tief gegründet sein. Amen. Ich wünsche euch großartige Genusserlebnisse mit Gott in dieser Woche und nicht vergessen, in diesem Bereich ist gierig sein sogar erlaubt.